Ich muss mich entschuldigen, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Eine Erkältung hatte mich jetzt diese Woche erwischt. Und von daher wird es ein bisschen kratziger heute, die Predigt. Wir feiern in diesen Tagen das Pfingstfest und im Frankenwald. Man könnte sagen, gefühlt ist die halbe Christenheit auf der Wallfahrt nach Bobengrün. Oder auch darüber hinaus, nicht nur vom Frankenwald, sondern auch weit darüber hinaus kommen die Menschen hinzugeströmt. Aber ich freue mich, dass ihr hier seid. Weil auch wir wollen heute Morgen hier uns ein paar Gedanken über das Pfingstfest oder über den Geist Gottes, der ausgegossen ist, machen. Wenn wir schon mal in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft solche Festtage, Feiertage festgelegt haben, dann will ich das auch immer wieder gerne nutzen, um uns Ursprung und Inhalt dieser Feste wieder neu bewusst zu machen, in Erinnerung zu rufen, was hat es denn damit eigentlich auf sich? Die Kraft der Zeugen. Und ich lese den Bibelvers, den passenden dazu aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hat das funktioniert? Ja, wenn wir uns heute so umschauen, dann hat das funktioniert. Überall, bis an die entlegensten Orte auf der Erde, sind Zeugen Jesu unterwegs, um das Evangelium zu verbreiten. Und es ist vorgedrungen und ihr werdet meine Zeugen sein, stellte Jesus seinen Jüngern damals in Aussicht. Ihr werdet es sein. Und es hat sich bis heute bewahrheitet. Und wenn wir mal diese Formulierung bis ans Ende der Erde mal zeitlich verstehen wollen, dann wird es auch noch so weitergehen bis zum Ende dieser Erde, bis Jesus wiederkommt und wir werden seine Zeugen sein, überall. Und trotz dieser Aufgabe, Zeugen Jesu zu sein, trotz dieser Kraft, die Jesus da auch hineinlegt, war es und ist es auch nicht immer leicht. Stimmt das? Fällt es dir leicht, ein Zeuge Jesu zu sein, unterwegs zu sein als ein Zeuge in dieser Welt? Und da müssen wir ja auch bedenken, in den meisten Zeiten und Orten in dieser Welt war es viel, viel herausfordernder als in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, ein Zeuge Jesu zu sein. Ja. Wir sind ja da noch recht bequem unterwegs und uns geht es doch gut. Und doch fällt es uns oftmals so schwer, Zeugen für Jesus, Zeugen für das Evangelium zu sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht eigentlich so einen Zeugen aus? Was bedeutet es, Zeuge zu sein? In der damaligen Zeit war Zeuge zu sein eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe gewesen, ein Zeuge zu sein. Heute hat man ja auch andere Mittel der Beweisführung. Ja. Gibt es den Fingerabdruck, sogar den genetischen Fingerabdruck, Videoüberwachung, Abhören von Informationen und so weiter. Da ist die Wissenschaft und die Kriminologie, ich weiß nicht, wie man das sagt, die Kriminalisten, die sind da schon sehr weit, was das betrifft. Aber damals im alten Israel, wenn man jemanden zur Verantwortung für eine Straftat ziehen wollte, man brauchte Zeugen. Man brauchte Zeugen dafür. Es gab keine höhere Autorität als die Aussage der Zeugen. Und bevor ein Mensch bestraft werden durfte, musste diese Aussage sogar von, also musste dieser Tatbestand sogar von zwei, besser noch von drei Zeugen bestätigt werden. Eine unglaubliche Verantwortung lag auf deren Schultern. Und wisst ihr, eine Falschaussage, wenn jemand eine Falschaussage gemacht hatte, das wurde genauso hart bestraft wie derjenige, der Schuldige gewesen ist. Also es war eine verantwortungsvolle Aufgabe, die man nicht so leicht auf die leichte Schulter nehmen konnte, nicht so nebenbei mal. Und wenn Jesus uns jetzt hier sagt oder seinen Jüngern sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann bedeutet das zunächst einmal für uns, dass wir das weitersagen, was wir selbst gesehen und erlebt haben. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, das, was uns Jesus bedeutet, Es setzt natürlich voraus, dass du etwas erlebt hast mit Jesus. Dass dir Jesus etwas bedeutet in deinem Leben. Mir kam ein Gedanke, eins müssen wir nämlich unterscheiden. Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst oder ihr werdet meine Anwälte sein. Oder meine Pflichtverteidiger. Wir müssen ihn nicht verteidigen. Und manchmal habe zumindest ich das ganz schön verwechselt. Wie oft habe ich versucht, Jesus und das Evangelium zu verteidigen. Und als ich das für mich mal so verstanden hatte, was für eine Erleichterung auch für mein Zeuge sein. Ja, es war eine Erleichterung. Es ist nicht nötig, Jesus und das Evangelium zu verteidigen, ist auch nicht unsere Aufgabe. Gott braucht uns nicht als Anwalt, er möchte uns als Zeugen, die einfach nur das berichten, was sie erlebt und gesehen haben. Ich muss nicht alles verstehen, tue ich auch nicht. Ich muss auch nicht alles erklären können, wird manchmal erwartet von einem Pastor, aber ist gar nicht notwendig. Nicht jede Frage beantworten können. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes darf ich das bezeugen, was Jesus Christus mir bedeutet und was er in meinem Leben getan hat. Das ist das, was ich wirklich erlebe. Das soll ich weitergeben. Das ist die Aufgabe, die ich habe. Wisst ihr, ein Zeuge bringt keine juristischen Spitzfindigkeiten. Ein Zeuge präsentiert Fakten und Tatsachen. Alles, was darüber hinausgeht, ist gar nicht von Bedeutung. Es kommt nur darauf an, dass er etwas zu berichten hat. Und wenn ein Zeuge jetzt vor Gericht angenommen mit Verdächtigungen und mit Mutmaßungen anfängt, dann wird er schnell von dem Richter in die Schranken gewiesen. Stimmt das? Das ist nicht seine Aufgabe. An Theorien oder kriminalistischen Scharfsinn besteht überhaupt gar kein Interesse bei einer Zeugenaussage, sondern einfach nur an den Tatsachen. Ebenso ist eine Bewertung oder Wertung der ganzen Sache, des Sachverhalts, alles uninteressant. Was habe ich gesehen und erlebt und was nicht? Das ist wichtig. Im Johannesevangelium wird von einem Mann berichtet, der von Geburt an blind war. Und er begegnet Jesus. Jesus macht ihn sehend, ein Wunder geschieht. Und natürlich, es gab Tumult im Tempel. Und jetzt kommen die auf den Plan, die eigentlich dem Volk immer wieder klar machen mussten oder wollten, Jesus ist nicht der Messias. Das ist nicht der Retter, auf den wir warten. Ja, sie wollten den Einfluss von Jesus im Volk verhindern und waren jetzt im Zugzwang. Jetzt läuft einer rum, der war blind, alle wissen das, der war blind von Geburt an und kann jetzt wieder sehen. Was nun? Irgendwas mussten sie tun. Es kann doch nicht sein, dass ein Mann, der blind geboren wurde, plötzlich sehen kann. Das kann man ja nicht einfach so von der Hand weisen oder nicht als Zufall abtun. Und da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 9, Vers 24 und 25, sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Ja, das ist ein Zeugnis. Ich war blind und jetzt sehe ich. Ob Jesus ein Sünder ist, mit Theologie habe ich nichts am Hut. Ja. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich war blind, Jesus kam zu mir und nun kann ich sehen. Zieht eure eigenen Schlüsse daraus. Mit solchen Erlebnissen sendet Jesus seine Nachfolger auch heute noch in die Welt hinein. Und ich glaube, was mich betrifft, ich habe viel zu oft diskutiert. Viel zu oft diskutiert und versucht, irgendwie Gottes Plan theologisch zu erklären und doch niemand erreicht. Hat doch nichts gebracht oder sehr wenig vielleicht. Zeuge zu sein, das ist das, was Jesus von uns erwartet. Aber wisst ihr, solche Zeugen, die sind gefährlich. Zeugen sind gefährlich, aber auch gefährdet dadurch. Ja? Gefährlich für diejenigen, die nicht wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, sind Zeugen gefährlich. Zeugen bekommen auch schon mal Drohungen. Ja? Zeugen werden auch schon mal aus dem Weg geräumt. Ja? Warum gibt es so viel Verfolgung in dieser Welt? Weil der Teufel die Zeugen beschädigen möchte, zumindest mundtot machen möchte. Ja? Wenn man einen Richter oder einen Anwalt beseitigt, umbringt, ja, bei so einem Straffall, ich weiß nicht, was ihr für Sendungen anschaut, für Filme anschaut, kommt ja manchmal vor. Dann kommt nach kurzer Zeit der Nächste, der an gleicher Stelle weitermacht, ja, den Fall wieder aufrollt. Aber wenn man den Zeuge beseitigt, dann ist es schwer, diese Tat nachzuweisen. In unserem unserer Rechtswelt gibt es dann ein Zeugenschutzprogramm, die Zeugen geschützt sind, aber ihr Lieben, wir stehen unter dem Schutz des Allerhöchsten, stimmt das? Wir stehen unter dem Schutz des Allerhöchsten. Aber wundern wir uns doch nicht über Verfolgung. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass Zeugen Jesu da draußen rumlaufen. Den Lazarus. Lazarus war wahrscheinlich der Erste, der fast wegen seines Zeugnisses sterben sollte. Den wollten die Priester umbringen. Er kam mit seinem Zeugnis der Totenauferstehung, lief da durch die Stadt, durchs Dorf. Das war ein wandelndes Zeugnis gewesen, dieser Lazarus. Untragbar für diejenigen, die das Ganze mit dem Messias widerlegen mussten. Verkündigen, was wir erlebt haben. Verkündigen, was es uns bedeutet. Das ist das Zeugnis. Und das ist auch das, was für den Teufel gefährlich wird. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir dafür, für unseren Zeugendienst, eine Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen Jesu berichten, das, was sie erlebt haben und was es ihnen bedeutet. Das ist der erste Bereich der Zeugen, ja? Unser Erlebtes und das, was es für uns bedeutet. Es gibt aber auch noch eine zweite Art und Weise, auf die wir Zeugen Jesu sein können. Nämlich mit unserem ganzen Leben, mit unserem Lebensstil, möchte ich mal sagen. Mit der Veränderung, die in unserem Leben durch Gott geschehen ist. In Matthäus 4, Vers 17 heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kurze Erklärung vielleicht dazu, das Reich der Himmel ist ein Synonym für das Reich Gottes, wissen wir. Ja. Die Juden benutzten den Namen Gottes nicht, er war zu heilig gewesen. Und das Reich Gottes, es ist überall da, wo Gott regiert, wo Gott Einfluss gewinnt. Überall da, wo sein Wille geschieht, da ist auch sein Reich. Und Jesus predigt, tut Buße, kehrt um, denkt um, ändert eure Gesinnung, denkt nicht mehr so wie früher, denkt anders. Und wir lernen immer mehr so zu denken und zu handeln wie Jesus. Und das fällt auf. Das fällt auf in unserer Umgebung. Das wird sichtbar. Wir befolgen nicht nur Gebote, weil Gott uns überlegen ist. Wir befolgen nicht nur Gebote, weil wir schlechtes Gewissen haben. Sonst. Nein, das ist nicht das Ziel, sondern wir beginnen anders zu denken und anders zu fühlen und anders zu handeln. Er verändert unser Herzen und somit kommt seine Herrschaft in unser Leben hinein. Unser Leben wird tief geprägt von Liebe, Barmherzigkeit, Empathie und Gerechtigkeit. Und wir dürfen als Licht in dieser dunklen Welt leben zur Ehre Gottes mit himmlischen Werten. Und Jesus predigte das Evangelium vom Reich Gottes immer und immer wieder. Nicht nur das Bekehrtsein und irgendwann in den Himmel kommen. Ja, das sich bekehren, das zu einem Kind Gottes zu werden, das ist die Tür in das Reich Gottes. Mit diesem Eingang können wir dann ein Leben leben, was Gott zum Zeugnis dient. Wo das Reich Gottes einfach sichtbar wird dadurch. Und unser Zeugnis gewinnt da so viel mehr an Glaubwürdigkeit, wo unser Leben, wo unser tägliches Denken und Reden und Fühlen dazu passt. Ja. Da gewinnt unser Zeugnis an Glaubwürdigkeit, da wo unser Leben da dazu passt. Du kannst viel erzählen den Menschen, aber wenn dein Leben nicht dazu passt, dann werden sie es dir nicht glauben. Nicht als Moralapostel, nicht als die, die keine Schwächen haben, keine Fehler machen oder nicht in Versuchung geraten, sondern als diejenigen, die immer wieder auch selbst auf die Gnade Gottes angewiesen sind, aber in der Kraft des Heiligen Geistes versuchen, ein Leben zu führen, welches Gott wirklich Ehre bereitet und gefällt. Der Heilige Geist, der hat verwandelnde Kraft und die soll in unserem Leben immer wieder sichtbar werden. Lebensstil zeugen, das ist das Zweite. Jesus sagt mal in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Gute Werke sind nicht der Weg zur Erlösung, das wissen wir. Aber gute Werke sind immerhin das Resultat unserer Erlösung, das Aushängeschild unseres Glaubens für unser Leben als Christ, ein Zeugnis für den himmlischen Vater. Es führt zu einem veränderten Leben, zu einem Leben, was Gott gefällt und in dieser Welt etwas bewegt oder etwas hinein transportiert von der Liebe Gottes und der Art und Weise dem Wesen Gottes. Lebensstilzeugen, das dürfen wir sein. Und einen dritten Gedanken möchte ich noch zu dem Zeugen Jesus sein in der Kraft des Heiligen Geistes weitergeben. Wie sollen wir denn jetzt mit unserem Zeugnis umgehen oder handeln oder wie soll ich es ausdrücken? Es gibt ja da verschiedene Ansätze darüber. Die einen würden sagen, raus auf den Marktplatz und lauthals verkündigen, proklamieren, Jesus Christus ist der Retter. Wie in alten Zeiten. Auf die Kartoffelkiste. Und es gibt auch entsprechende Bibelstellen dazu, die du dir hernehmen kannst. Den anderen ist es aber ein bisschen zu plakativ. Die sind da eher ein bisschen weiser unterwegs. Stehen mehr auf kulturell und relevant und diese ganzen Dinge. Wisst ihr, was ich festgestellt habe oder was mich auch ein bisschen befreit hat? Oft wurde ja mal Freimütigkeit oft mit plakativ verwechselt. Ja, oder gleichgesetzt, rausgehen an den Hecken und Zäunen und so laut wie möglich verkündigen, dass Jesus die einzige Antwort ist. Aber dabei wurden auch manchmal Fragen beantwortet, die gar keiner gestellt hatte. Jesus erzählt mal ein Gleichnis in Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Der offensichtliche Gedanke hier, die Kinder Gottes sollen diese Gesellschaft durchdringen. Ihr Einfluss soll sich ausbreiten. Ja, dieser Sauerteig hier durchsäuert den ganzen Teig. So ist es mit dem Reich Gottes. Es soll einen Einfluss gewinnen, soll sich ausbreiten. Aber das spricht für mich eher für Zeit, für Geduld, für Beständigkeit, nicht mit dem Holzhammer, sondern eher hineinfühlen in eine Situation und hineinfühlen in die Menschen. Wir bezeugen Christus mit unserem Lebensstil und wir sollen die Gesellschaft durchdringen mit dem Geheimnis des Reiches Gottes. Immer wieder wird in der Bibel das Reich Gottes auch als ein Geheimnis bezeichnet. Die Schlachterübersetzung schreibt sogar diesen gleiches Text hier. Pascal, machst du mal die nächste Folie? Genau. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Die schreibt sogar heimlich. Lest ihr das? Ja. Das liegt jetzt nicht an richtig oder falsch, sondern das liegt an dem Grundtext, von dem die verschiedenen Übersetzungen ausgehen. Jedenfalls, es geht um ein Geheimnis, welches wir verkündigen sollen. Und das ist eigentlich in unserem europäischen Denken ein Widerspruch. Entweder Geheimnis oder verkündigen. Ja? So kenne ich das zumindest. Ein Geheimnis, welches wir verkündigen sollen. In Markus 4 erzählt Jesus das Gleichnis vom Seemann. Eine tolle Geschichte. Und als er das Gleichnis fertig erzählt hat, geht der Großteil der Leute nach Hause. Tolle Geschichte, schönes Gleichnis, gute Unterhaltung, was zum Nachdenken war auch dabei, aber jetzt müssen wir wieder nach Hause. Aber einige Interessierte blieben, und darunter waren auch seine Jünger. Markus 4, Vers 10 bis 11. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach dem Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Euch, ihr Jünger, euch, ihr Interessierten, ihr, die ihr mehr wolltet als ein bisschen fromme Unterhaltung. Es waren die, die noch in der Nähe Jesu blieben, die zurückblieben. Und ich wage mal daraus zu schließen, es waren die, die sich noch etwas mehr Zeit nehmen wollten, um zu verstehen, um wirklich richtig zu verstehen. Menschen mit einem offenen Herzen, mit einem echten Interesse. Was mir das zeigt, ist, Jesus predigte das Evangelium nicht inflationär, nicht als Billigware. Da liest man zum Beispiel Matthäus 7, Verse wie, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine oder Säue, schreibt Luther. Ja. Nicht leicht zu verstehen, diese Redewendungen, aber wenn man die eingefügte Zwischenüberschrift der meisten Bibeln mal überliest, dann wird es klarer. Weiter geht's nämlich, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopften wird geöffnet werden. Die Bittenden, die Suchenden, die Anklopfenden, die sind angesprochen, diejenigen, die Interesse bekunden. Jesus ging mit seiner Botschaft den Leuten nicht auf den Nerv. Kann das sein? Bin ich vielleicht manchen schon auf den Nerv gegangen mit der Botschaft? Er rannte auch niemand hinterher oder drängte ihnen Dinge auf, die sie gar nicht hören wollten, sondern er erzählte viele Gleichnisse und nicht jeder verstand sie. Nur diejenigen, denen es gegeben war, die Geheimnisse, so wie wir es hier lesen, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Nicht im Sinne einer, versteht das nicht falsch, im Sinne einer absoluten Vorhersehung oder Vorherbestimmung. Denn jeder der Zuhörer hatte ja die Möglichkeit, zurückzubleiben bis zur Zugabe. Ja? Aber nur die wirklich Interessierten, die mehr wollten, die blieben letztendlich. Und da sehen wir, dass Jesus nur Fragen beantwortet, die auch wirklich gestellt wurden. Nicht, dass du dich vor den Supermarkt stellst und laut rufst, Jesus ist die Antwort. Und einer bleibt stehen und fragt, was war denn eigentlich die Frage? Nein, ich möchte für mich relevante Dinge oder relevante Antworten geben, die Leute wirklich interessiert und in die Zeit hineinsprechen, in die Situation der Menschen hineinsprechen, das aufgreifen, was sie wirklich beschäftigt. Und als ich das mal so für mich erkennen durfte, das hat mein Zeuge Jesus sein ganz schön entspannt. Nicht aufdringlich, plakativ die Botschaft den Menschen um die Ohren knallen. Nicht nervend, immer nur über das eine reden. Du bist Sünder und du musst dich bekehren. Nein, aber in der Kraft des Heiligen Geistes die Gelegenheit nutzen, die Gott uns schenkt, die Gott uns bietet, um seine Zeugen zu sein. Weißt du, eine evangelistische Predigt, die kannst du dir irgendwie erarbeiten und auch immer wieder zu Gehör bringen. Da kann man auch mal ein Seminar besuchen oder wenn du es noch machen willst, auf eine Bibelschule gehen, dann bringst du das. Aber wirklich hilfreiche Antworten in Situationen der Menschen hinein, darauf bist du auf die Kooperation mit dem Heiligen Geist angewiesen. Sonst funktioniert das nicht. Paulus bringt es mal in Epheser 6, Vers 18 bis 20 auf den Punkt. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhaltend und flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne. Mit Freimütigkeit, hier kommt es wieder, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Wieder hier dieser Gegensatz, ja, dieser scheinbare Gegensatz. Freimütig bekannt machen und doch ist es ein Geheimnis. Mutig ohne Scheu, ohne Menschenfurcht, aber doch bleibt es ein Geheimnis, welches wir bekannt machen sollen. Nach unserem Denken wäre das ja kein Geheimnis mehr, wenn wir es freimütig bekannt machen, oder? Das Reich Gottes bleibt aber ein Geheimnis und es wird denen geöffnet, die bereit dazu sind. Und wisst ihr, keiner kann zu Christus kommen, wenn nicht Gott, der Vater, ihn gezogen hat. Das wissen wir. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Vers 65 noch dazu. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Und das immer wieder zu unterscheiden und zu erkennen, wen zieht der Vater? Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Ich komme zum Schluss. Kurz bevor Jesus zu seinem himmlischen Vater auffuhr, sagte er zu seinen Jüngern, wartet, wartet in Jerusalem, lauft nicht gleich los, versucht es gar nicht erst auf eigene Kappe, den Auftrag zu erfüllen. Ihr braucht diese Kraft des Heiligen Geistes. Wartet hier in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters, hat er gesagt. Ja. Haltet die Füße noch etwas still. Ihr braucht diese Kraftausrüstung des Heiligen Geistes, um meine Zeugen zu sein, um das Geheimnis des Reiches Gottes auf gute und hilfreiche Art und Weise zu verkündigen. Und wisst ihr, das Gebet nach Freimütigkeit, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, das ist ein Gebet, was Gott immer wieder gerne erhört. Indem er uns erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte, in der frühen Christenheit auch, tritt ziemlich schnell dann auch eine Situation der Verfolgung ein, wo es eng wird für die Christenheit. Sie stehen unter Druck und merken, unsere Freimütigkeit lässt nach. Furcht zieht ein. Und dann beten sie gemeinsam. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das war nach Pfingsten. Alle diese, die da versammelt waren, waren schon mal mit Heiligen Geist erfüllt. Ja. Sie wurden wieder neu erfüllt und bekamen Freimütigkeit, das Wort zu verkündigen. Vers 33 noch, weil es so schön ist zu lesen. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu ab. Und große Gnade war auf ihnen alle. Und ihr Lieben, das kann auch für uns eine große Ermutigung sein, uns auch neu danach auszustrecken, nach einer neuen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Diese Kraft, die der Vater hineinsendet in unser Leben, um seine Zeugen zu sein. Nicht um irgendwelche charismatischen Spielchen zu spielen. Nicht, damit wir uns geistlicher fühlen, ja, sondern um Freimut zu bekommen, Zeugen Jesu zu sein in dieser Welt, in dem Umfeld, da wo Gott dich hineingestellt hat. Und so ein Gebet mag der Heilige Geist. Ich fasse nochmal zusammen. Freimütig als Zeugen Jesu von Tatsachen, die wir erlebt haben und was Jesus für uns bedeutet. Freimütig als Zeugen mit unserem Lebensstil, mit unserer Art und Weise zu leben. Und dann freimütig als Zeugen, die das Reich Gottes verkündigen, da, wo Gott uns Gelegenheit schenkt. Und dazu segne uns der Herr immer wieder, alles zu tun in der Kraft des Heiligen Geistes, um Gottes Ehre zu mehren in dieser Welt. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet.